Der gleiche Ort, andere Leute, den vorigen nicht unähnlich, eine spätere Zeit. Sagen wir, frühe 30er Jahre unseres Jahrhunderts. Ich lese aus dem 3. Kapitel des 1. Buches. Adelheid von Sulzbach, Schutzherrin des Landes, geht durch Treben. Kommt die holprige Dorfstraße herabgeschritten, im langen Gewand und mit flachsblondem Haar. Brunschwalli ist das, die jetzt schon schwitzt in der Junisonne und unter der dicken Perücke. Ein überplanter Siedlerwagen mit Ochsen im Joch schaukelt zum Boberufer. Das ist der Burkhardt, der da auf dem Kutschbock sitzt, zurechtgemacht mit angeklebtem Vollbart und in zu weiten Pluderhosen als fränkischer Siedler Till, dem die Ortsgründung nachgesagt wird. Ein bisschen verlegen in seiner Maskerade, aber schon auch ein wenig stolz kutschiert er daher, man gründet nicht jeden Tag ein Dorf, Kinder begleiten johlend seinen Weg. Der Lehrer Kleinschmidt hat sich das ausgedacht, der neu ist in Treben, nachdem über Jahre die Schulkinder nach Aslau laufen mussten, weil Kantor Beleid auf dem Feld der Ehre verblieben war. Ein neues Bild hat er angebracht im Schulraum, der Lehrer Kleinschmidt, nicht mehr der alte Kaiser Wilhelm hängt da, den Burkhardts Enkelin für den lieben Gott gehalten hat, sondern ein finsteres Gesicht, zu dem keines der Kinder zu beten versucht ist. Herausgefunden hat er, der Herr Lehrer, dass eben heute das Dorf Treben gegründet wurde, vor 700 Jahren, sagt er, was niemand sich so recht vorstellen kann. Und man muss ein Bewusstsein wecken für diese alten Zeiten, damit man sich recht verhalten kann in den jetzigen, sagt der Lehrer, und hat also ein Fest angesetzt für diesen Tag mit eben diesem Umzug. Pastor Knobloch war anfangs gegen die Walli als Adelheid, die Sache mit der Hostie hat er nicht vergessen, aber Kleinschmidt hat bestimmt, die Schönste im Dorf sei eben gut genug dafür, anders würde die edle deutsche Gestalt in den Schmutz gezogen, und das will nun freilich auch der Pastor nicht. Im festlichen Ornat steht er vor dem Kirchentor, wo der Umzug enden soll, den er segnen wird und dergestalt die 700 Jahre, die das Dorf Treben auf seinem krummen Buckel hat. Neben ihm wartet Thiemann der Wirt, der nachher ein Fass Freibier anstechen soll, Kleinschmidt hat es bezahlt, aus einem vaterländischen Fonds, den es in Liegnitz gibt. Es sind auch Gäste gekommen. Drei Männer aus der Hauptstadt des Regierungsbezirkes in einem richtigen Automobil. Kleinschmidt muss höflich ersuchen, es beiseite zu fahren, weil es mehr Aufmerksamkeit findet als der ganze Festzug. Und dann sind auch noch Leute da aus den Weilern und Walddörfern rundum, für die es lohnend erscheint, um des versprochenen Gratisbieres sich auf den sandigen Fußweg zu machen. Olbrichski Blasius, dessen zittrige Hände schon längst nicht mehr das Rasiermesser führen können, ist auserwählt, mit seinem gelben Ziegenbart den Herzog Heinrich vorzustellen, der den Zug anführen soll. Einen Purpurmantel, hat Lehrer Kleinschmidt versprochen, wird er tragen. Den sollte die Brunschwalli mit Ochsenblut einfärben. Es war aber bloß Hühnerblut zur Hand. Und nun steht der Blasius da, im dicken Winternachthemd mit aufgesetztem Karnickelkragen. Die Pappkrone verrutscht auf dem kahlen Schädel und das Hemd ist mehr grau als rot, aber, sagt der Lehrer Kleinschmidt, ein bisschen Fantasie müssen die Leute schon mitbringen. Und nun soll es also richtig losgehen. Auf ein Zeichen des Lehrers saust der Ziegenjunge Dorf auf zur Kirche, wo Pastor Knobloch wartet, dem Kirchbitter zu winken, der dann mit dem Läuten beginnen wird. Unterdes redet der Kleinschmidt noch einmal auf den Olbrichski ein. Nicht umschauen mahnt er und würdevoll ausschreiten. Die ganze Last schlesischer Geschichte läge jetzt auf seinen Schultern. Und auch von den anderen im Festzug verlangt er ernste Gesichter. Nur die Adelheid soll lächeln. Und jetzt läuten die Kirchglocken los. Womm, womm, womm dröhnt es durch die frühsommerliche Bobertalung. Bim, 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 mengt sich die kleine Feuerglocke drein, Kleinschmidt hebt die Hand, und jetzt müsste sich also der Zug in Bewegung setzen, Olbrichski Blasius vorweg würdevoll ausschreitend. Aber das tut er nicht. steht stattdessen wie angewurzelt, ein Zittern läuft durch seinen mageren Körper, es scheint, als wolle er etwas sagen, doch auch das geschieht nicht. »Los doch«, schreit der Kleinschmidt nervös, und da fällt der Olbrichski Blasius einfach um, liegt starr am Boberufer und ist richtig tot. Die ganze Last schlesischer Geschichte war wohl zu viel für den alten Mann. Aufstehen, kommandiert Lehrer Kleinschmidt, sofort aufstehen, aber das hilft ja nun nichts. Der schöne Festzug kommt aus der Ordnung, alle stehen um den Blasius herum, der Kleinschmidt hat ein tomatenrotes Gesicht vor lauter Wut, mehr fällt ihm nicht ein. Und jetzt mischt sich Schäfer-Liebs in das Unternehmen, den der Lehrer nicht ausstehen kann und der darum im Festzug keine Rolle erhielt. »Packt mal an«, sagt der Liebs, und vier Männer heben den Olbrichski zuerst auf ein Wagenbrett, dann auf ihre Schultern und tragen ihn gemessenen Schrittes der Kirche zu. Der Küster läutet aus Leibeskräften und dann schließt sich der ganze Festzug an. Solch ein Leichtbegängnis hat in Treben noch keiner gehabt. Die Glocken läuten den ganzen Weg durch das Dorf hinauf, plötzlich ist da wirklich ein Grund, würdevoll zu schreiten, nur die Adelheit vermag nicht zu lächeln. Pastor Knobloch segnet den Toten, Thiemann, der Wirt, haut den Spund ins Fass, die Männer aus Liegnitz klopfen dem Kleinschmidt auf die Schulter und sagen, der Kamerad solle mal so weitermachen, vor allem die Idee mit dem toten Herzog sei geradezu genial. Steigen in ihr Automobil, sitzen da eine Weile, nichts geschieht. Der eine steigt wieder aus, schaut unter die Motorhaube, flucht und schreit, da habe ihm einer die Kerze geklaut. Eilfertig rennt der jüngere Burkhardtsohn los und kehrt nach kurzem mit einem Sterinslicht zurück. Die Gesichter der drei Männer erstarren zu Fastnachtsmasken. Kleinschmidt verlangt, die Bauern möchten Vernunft annehmen und das entwendete Teil wieder herausgeben, er persönlich bürge für Straffreiheit. Doch das führt auch nicht weiter. Am Ende spannt der Holzbauer seine Gäule vor das Automobil und zweispännig fahren die drei Männer aus dem Dorf.